Der Übergang von der Antike zum Mittelalter war in Mitteleuropa ein tiefgreifender Einschnitt, der mit gewaltigen politischen, sozialen und kulturellen Umwälzungen einherging. Im 5. Jahrhundert brach die alte Ordnung des Römischen Reiches im Westen endgültig zusammen. Jahrzehntelange innere Schwächen, militärische Überdehnung, ökonomische Probleme und wiederholte Einfälle fremder Völker hatten das Imperium geschwächt. Mit dem Sturz des letzten weströmischen Kaisers, Romulus Augustulus, im Jahr 476 wurde das Ende der weströmischen Herrschaft besiegelt. Ein Ereignis, das häufig als symbolischer Beginn des europäischen Mittelalters gilt. In dieser Zeit setzten große Wanderungsbewegungen germanischer Stämme ein, die die politische Landkarte Mitteleuropas grundlegend veränderten. Bereits seit dem 3. Jahrhundert hatten sich verschiedene germanische Gruppen an den Grenzen des Römischen Reiches gesammelt. Manche dienten als Söldner im römischen Heer, andere waren als Föderaten angesiedelt. Doch als Rom seine Kontrolle nicht mehr aufrechterhalten konnte, nutzten viele Stämme die Gelegenheit, um eigene Reiche zu gründen. Die Goten, Vandalen, Burgunder und Langobarden gründeten in den ehemaligen Provinzen ihre Herrschaften, während sich in Gallien die Franken und in Hispanien die Westgoten durchsetzten. Für das Gebiet des späteren Deutschlands spielte vor allem das Siedeln der Franken, Alamannen, Thüringer und Bajuwaren eine entscheidende Rolle. Sie nutzten die Leerräume, die durch den Rückzug der Römer entstanden waren, und etablierten dauerhafte Siedlungen. Während die Römer noch entlang des Rheins und in Süddeutschland Kastelle und Städte hinterlassen hatten, bildete sich im Inneren Mitteleuropas eine neue Struktur, eine ländlich geprägte, stärker von Stammesverbänden organisierte Gesellschaft, die sich von der städtisch-römischen Kultur unterschied. Dieser Prozess markierte nicht nur den politischen Umbruch, sondern auch den kulturellen Wandel. Die römische Zivilisation, die mit ihren Städten, Straßen, Thermen und Verwaltungsstrukturen jahrhundertelang den Alltag geprägt hatte, geriet in vielen Regionen in Vergessenheit oder wurde durch germanische Lebensweisen ersetzt. Gleichzeitig kam es aber auch zu einer Verschmelzung. Germanische Eliten übernahmen Teile der römischen Kultur, etwa im Recht, in der Verwaltung oder in der Kriegsführung, und trugen sie in ihre neuen Königreiche hinein. Von zentraler Bedeutung war auch die Rolle des Christentums. Obwohl im Gebiet des späteren Deutschlands zu dieser Zeit noch viele germanische Stämme heidnischen Glaubens waren, hatte sich die Religion, die einst im Römischen Reich verfolgt wurde, inzwischen fest etabliert. Missionare verbreiteten den Glauben langsam, und mit der Zeit sollten die großen germanischen Königreiche den Schritt zur Christianisierung vollziehen. Ein Prozess, der die Grundlage für das mittelalterliche Europa legte. Das 5. Jahrhundert war daher eine Schwellenzeit. Das alte Rom war untergegangen, doch aus seinen Trümmern entstand eine neue Welt. Germanische Stämme besiedelten Mitteleuropa, schufen neue politische Ordnungen und bereiteten damit den Boden für das Frühmittelalter, in dem sich nach und nach die Strukturen entwickelten, die das mittelalterliche Deutschland und Europa prägen sollten. Fränkisches Reich. Das Fränkische Reich gilt als eine der entscheidenden Grundlagen für die spätere Entwicklung des mittelalterlichen Deutschlands und ganz Europas. Im 5. Jahrhundert, nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches, traten die Franken aus dem Schatten anderer germanischer Völker hervor und begannen, eine Vormachtstellung im westlichen Mitteleuropa zu errichten. Ursprünglich ein lockerer Stammesverband, der sich am Rhein und in den angrenzenden Gebieten niedergelassen hatte, wuchsen die Franken unter der Dynastie der Merowinger zu einer mächtigen politischen Kraft heran. Die Schlüsselfigur dieser Entwicklung war Chlodwig I., der von etwa 481 bis 511 regierte. Er gelang es, die unterschiedlichen fränkischen Teilstämme unter seiner Herrschaft zu vereinen und sie zu einer politischen Einheit zusammenzuführen. Dabei spielte seine geschickte Militärpolitik eine zentrale Rolle. In mehreren Feldzügen besiegte er zunächst konkurrierende germanische Völker wie die Alamannen, deren Niederlage in der Schlacht von Zülpich 496 für die Franken eine entscheidende Machtausweitung bedeutete. Später wandte er sich gegen die Westgoten, die noch große Teile Galliens kontrollierten, und eroberte im Jahr 507 bei Vouillet wesentliche Gebiete, womit er die fränkische Vorherrschaft in Gallien absicherte. Doch Chlodwig ging nicht nur als Krieger in die Geschichte ein, sondern vor allem durch eine Entscheidung, die die kulturelle und religiöse Zukunft Europas prägte: seine Bekehrung zum Christentum. Während viele andere germanische Völker den Arianismus angenommen hatten, entschied sich Chlodwig für die römisch-katholische Glaubensrichtung. Dieser Schritt war von weitreichender Bedeutung, denn er verband die Franken eng mit der römischen Kirche und sicherte ihnen die Unterstützung der gallorömischen Bevölkerung, die größtenteils katholisch war. Chlodwigs Taufe, die um 496 erfolgte, gilt deshalb als Beginn der engen Allianz zwischen fränkischem Königtum und römischer Kirche. Ein Bündnis, das die mittelalterliche Politik maßgeblich beeinflusste. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich das Fränkische Reich zu einer der zentralen Mächte Europas. Unter Chlodwigs Nachfolgern wurden die eroberten Gebiete konsolidiert und ausgebaut. Zwar war die Herrschaft der Merowinger oft von innerfamiliären Machtkämpfen und Teilungen überschattet, doch der Grundstein für ein Reich, das später ganz Mitteleuropa prägen sollte, war gelegt. Mit der Unterstützung der Kirche festigte sich nicht nur die religiöse, sondern auch die politische Ordnung. Die Christianisierung schritt voran, Klöster wurden gegründet und die Missionierung der germanischen Stämme in Mitteleuropa nahm Fahrt auf. Das Fränkische Reich im Frühmittelalter war also mehr als nur ein Zusammenschluss germanischer Krieger. Es stellte die erste stabile Ordnung dar, die nach dem Untergang Roms in Mitteleuropa entstand. Es verband germanische Traditionen mit römischem Erbe und dem christlichen Glauben, wodurch es die Weichen für die mittelalterliche Welt stellte. Ohne Chlodwig und die frühe Christianisierung wäre der weitere Verlauf der deutschen und europäischen Geschichte wohl ganz anders verlaufen. Karl der Große. Mit Karl dem Großen erreichte das Fränkische Reich einen Höhepunkt, der nicht nur für die deutsche, sondern für die gesamte europäische Geschichte von epochaler Bedeutung war. Karl, geboren um 747, stammte aus der Dynastie der Karolinger, die die Merowinger als Herrschergeschlecht abgelöst hatten. Sein Vater, Pippin der Jüngere, hatte den Grundstein für die karolingische Macht gelegt, doch es war Karl, der dieses Fundament zu einem weitreichenden Imperium ausbaute, das als karolingisches Reich in die Geschichte einging. Als Karl 768 nach dem Tod seines Vaters die Herrschaft übernahm, war das Reich noch ein Flickenteppich unterschiedlicher Gebiete und Stämme, die mal mehr, mal weniger fest an die Krone gebunden waren. Durch geschickte Diplomatie, aber vor allem durch militärische Stärke, gelang es Karl, dieses Reich in den folgenden Jahrzehnten zu einer Größe und Stabilität zu führen, die seit der Zeit des Römischen Reiches in Westeuropa nicht mehr existiert hatte. Seine Feldzüge waren zahlreich und oft brutal. Besonders bekannt sind die langwierigen Sachsenkriege, die fast 30 Jahre andauerten und mit der erzwungenen Christianisierung der Sachsen endeten. Karl führte auch erfolgreiche Feldzüge gegen die Langobarden in Italien, die Awaren im Osten sowie gegen Basken und Mauren in Spanien. Doch Karl war nicht nur Eroberer, sondern auch Staatsmann und Organisator. Sein Reich umfasste schließlich große Teile des heutigen Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Österreichs und weitere Regionen. Um dieses riesige Gebiet zu regieren, entwickelte er eine Verwaltungsstruktur, die auf der Zusammenarbeit mit Grafen, Herzögen und Bischöfen beruhte. Er schuf die sogenannten Missi Dominici, königliche Gesandte, die in seinem Namen durch das Reich reisten, um die Rechtsprechung zu überwachen und die königliche Autorität zu sichern. Eine der folgenreichsten Entwicklungen unter Karl war die enge Verbindung zwischen dem fränkischen Königtum und der Kirche. Er förderte den Bau von Klöstern, die Verbreitung der christlichen Lehre und die Reform kirchlicher Strukturen. Bildung und Schriftkultur erlebten durch die sogenannte karolingische Renaissance eine neue Blüte. Klöster wie Fulda oder Reichenau wurden zu Zentren der Gelehrsamkeit und die karolingische Minuskel, eine vereinfachte Schrift, erleichterte die Verbreitung und Bewahrung von Texten. Der Höhepunkt seiner Herrschaft war die Kaiserkrönung im Jahr 800. Am Weihnachtstag setzte Papst Leo III. Karl in Rom die Kaiserkrone auf und proklamierte ihn zum Kaiser der Römer. Dieser Akt war mehr als eine religiöse Zeremonie. Er bedeutete die Wiedergeburt des weströmischen Kaisertums und legte den Grundstein für die spätere Idee des Heiligen Römischen Reiches. Für viele galt Karl damit als Nachfolger der römischen Kaiser und als Schutzherr der Christenheit. Seine Kaiserwürde verlieh ihm nicht nur hohes Prestige, sondern auch eine ideologische Legitimation, die seine Macht weit über die Grenzen seines Reiches hinaus anerkannte. Als Karl der Große 814 in Aachen starb, hinterließ er ein Imperium, das die politische, kulturelle und religiöse Landschaft Europas für Jahrhunderte prägte. Zwar zerfiel sein Reich bald nach seinem Tod durch innere Streitigkeiten, doch die Erinnerung an ihn blieb lebendig. Er wurde zum Symbol einer geeinten Christenheit und einer Ordnung, die germanisches Erbe, römische Tradition und christlichen Glauben miteinander verband. Teilung von Verdun. Nach dem Tod Karls des Großen und der Kaiserkrönung seines Sohnes Ludwig des Frommen schien das karolingische Reich zunächst noch zusammenzuhalten, doch schon bald traten Risse zutage. Die riesige Ausdehnung des Reiches stellte die Verwaltung vor kaum lösbare Aufgaben und die alten Stammesunterschiede zwischen Franken, Bayern, Sachsen, Alemannen und anderen Völkern blieben bestehen. Hinzu kam, dass im fränkischen Erbrecht die Aufteilung des Reiches unter die Söhne des Herrschers vorgesehen war. Ein System, das zwar den einzelnen Dynastiemitgliedern Macht sicherte, aber den Zusammenhalt des Gesamtreiches gefährdete. Ludwig der Fromme hatte drei Söhne, die jeweils Ansprüche auf das Erbe erhoben: Lothar, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 840 entbrannte zwischen ihnen ein erbitterter Bürgerkrieg. Lothar, als ältester Sohn, beanspruchte die Kaiserwürde und die Vorrangstellung im Reich. Doch seine Brüder verbündeten sich gegen ihn. In der entscheidenden Schlacht von Fontenoy im Jahr 841 erlitten Lothar und seine Anhänger eine schwere Niederlage. Dennoch war das Ringen nicht beendet, und erst nach weiteren Verhandlungen kam es im Jahr 843 zum berühmten Vertrag von Verdun. Die Teilung von Verdun gilt als eine der Schlüsselmomente der europäischen Geschichte. Das riesige Karolingerreich wurde in drei Teile zerlegt. Lothar erhielt ein langgestrecktes Mittelreich, das von der Nordsee über das heutige Benelux, das Rheinland, Burgund und Norditalien bis nach Rom reichte. Ludwig der Deutsche bekam das östliche Reich, das sogenannte Ostfrankenreich, das im Wesentlichen die Gebiete östlich des Rheins umfasste und als Kerngebiet des späteren Deutschlands betrachtet wird. Karl der Kahle erhielt das Westfrankenreich, das den größten Teil des heutigen Frankreichs bildete. Mit dieser Aufteilung war der Traum von einer einheitlichen christlich-abendländischen Herrschaft, wie ihn Karl der Große verkörpert hatte, zerbrochen. Zugleich legte Verdun die Grundlage für die Entwicklung zweier zentraler europäischer Staaten, Frankreich im Westen und Deutschland im Osten. Das Mittelreich Lothars hingegen blieb ein instabiles Gebilde, das nach wenigen Generationen zerfiel. Umkämpfte Regionen wie Lothringen, das Elsass oder Burgund wurden in den kommenden Jahrhunderten immer wieder zwischen Ost- und Westfrankenreich hin und her gerissen. Besonders wichtig war, dass das Ostfrankenreich unter Ludwig dem Deutschen eine eigenständige Identität entwickelte. Während im Westen die romanische Sprache und Kultur dominierten, bildeten sich im Osten Strukturen heraus, die stärker von den germanischen Stämmen geprägt waren. Die Macht der lokalen Adelsgeschlechter, die enge Bindung an die Kirche und die territoriale Zersplitterung wurden bestimmende Merkmale, die das Reich noch lange prägten. Damit war Verdun mehr als nur ein dynastischer Kompromiss. Es markierte den Beginn einer neuen europäischen Ordnung. Aus der Teilung entstand ein politisches Gefüge, das die Geschichte Mitteleuropas über Jahrhunderte bestimmen sollte. Für Deutschland war es der erste Schritt in Richtung Eigenstaatlichkeit, auch wenn es noch viele Jahrhunderte dauern sollte, bis sich ein geschlossenes Nationalbewusstsein herausbildete. Ottonen-Dynastie. Nach dem Ende der Karolinger im Ostfrankenreich kam es im frühen 10. Jahrhundert zu einer Neuordnung der politischen Verhältnisse. Das Reich war durch äußere Bedrohungen, innere Zersplitterung und den wachsenden Einfluss der regionalen Stammesherzöge geprägt. In dieser Phase trat das Geschlecht der Liudolfinger, später besser bekannt als die Ottonen, auf den Plan. Ihr Aufstieg markierte den Beginn einer neuen Epoche, in der das Ostfrankenreich nicht nur eine eigenständige Identität entwickelte, sondern sich durch die enge Verbindung von Königtum und Kaisertum endgültig in das Gefüge Europas einfügte. Mit Heinrich dem Ersten, der 919 zum König gewählt wurde, begann die Herrschaft der Ottonen. Heinrich, auch der Vogler genannt, verstand es, die verschiedenen Herzogtümer, Sachsen, Bayern, Schwaben, Franken und Lothringen, zu einen, ohne sie vollständig zu unterwerfen. Er baute ein Bündnissystem auf, das auf Kompromiss, Heiratsverbindungen und militärischer Stärke beruhte. Unter seiner Führung gelang es dem Reich, die ständigen Einfälle der Ungarn durch einen Waffenstillstand einzudämmen, während im Inneren die Grundlagen für eine stabile Herrschaft gelegt wurden. Der eigentliche Höhepunkt der Dynastie kam jedoch mit seinem Sohn Otto dem Ersten, der 936 in Aachen zum König gekrönt wurde. Otto bewies rasch, dass er gewillt war, die Königsmacht deutlich zu stärken. Er setzte sich gegen aufständische Herzöge durch und stellte die königliche Autorität über die Stammesfürsten. Ein entscheidender Moment seiner Herrschaft war die Schlacht auf dem Lechfeld 955, in der er die Ungarn vernichtend schlug. Dieser Sieg sicherte dem Reich nicht nur Schutz vor einer der größten äußeren Bedrohungen jener Zeit, sondern festigte auch Ottos Ansehen als Verteidiger des Christentums. Seine enge Verbindung zur Kirche erwies sich als weiterer Eckpfeiler seiner Machtpolitik. Otto nutzte die Bischöfe und Äbte als Gegengewicht zum aufstrebenden Adel, indem er ihnen Land, Rechte und Privilegien übertrug. Da kirchliche Amtsträger keine eigenen Dynastien begründen konnten, blieben diese Lehen nach ihrem Tod dem König zurück. Ein System, das als Reichskirche bekannt wurde und über Jahrhunderte das politische Fundament des Reiches prägte. 962 erreichte Ottos Herrschaft ihren Höhepunkt. Er wurde in Rom von Papst Johannes XII. Zum Kaiser gekrönt. Damit knüpfte er bewusst an die Tradition Karls des Großen an. Doch dieses Mal war es das Ostfrankenreich, das im Zentrum der kaiserlichen Würde stand. Der Begriff Heiliges Römisches Reich etablierte sich in dieser Zeit, wenngleich die Bezeichnung deutscher Nation erst später hinzugefügt wurde. Durch die Kaiserwürde verstand sich Otto nicht nur als Herrscher über sein Reich, sondern auch als weltlicher Beschützer der Kirche und Repräsentant einer universalen christlichen Ordnung. Die Herrschaft der Ottonen setzte die Weichen für die kommenden Jahrhunderte. Sie verband die Königsherrschaft mit dem Gedanken einer sakral legitimierten Universalmonarchie, die in Konkurrenz und Kooperation mit dem Papsttum stand. Zugleich schufen sie ein Machtzentrum im Herzen Europas, das durch seine Reichsstruktur zwar nie völlig zentralisiert war, aber dennoch eine politische und kulturelle Einheit bildete. Die Ottonen leiteten so die eigentliche Geburt des mittelalterlichen Deutschen Reiches ein. Unter ihrer Führung wandelte sich das Ostfrankenreich in das Heilige Römische Reich, das bis 1806 fortbestehen sollte und dessen Wurzeln tief im 10. Jahrhundert verankert waren. Ungarneinfälle. Im 10. Jahrhundert waren die Ungarneinfälle eine der größten Bedrohungen für Mitteleuropa. Nachdem sich die Ungarn im Karpatenbecken niedergelassen hatten, begannen sie mit schnellen und verheerenden Reiterzügen weite Teile des kontinentalen Europas heimzusuchen. Diese Angriffe, die seit dem frühen 10. Jahrhundert regelmäßig stattfanden, reichten bis nach Italien, Frankreich und tief ins deutsche Kernland hinein. Besonders gefürchtet war ihre Art der Kriegsführung. Mit leichten, wendigen Pferden und meisterhaften Bogenschützen waren sie den schwerfälligen Heeren der europäischen Fürsten oft überlegen. Für das noch junge Ostfrankenreich stellte diese Bedrohung eine dauerhafte Gefahr dar, die seine politische Stabilität und territoriale Sicherheit in Frage stellte. Unter König Heinrich I., dem Vater Ottos des Großen, war es gelungen, durch geschickte Diplomatie und Tributzahlungen einen zeitweiligen Frieden zu erkaufen. Heinrich nutzte diese Zeit, um das Heer zu reformieren und Befestigungen auszubauen. Er förderte die Errichtung von Burgen und organisierte eine Art Burgensystem, in dem die Bevölkerung im Falle von Angriffen Schutz suchen konnte. Diese Maßnahmen bildeten das Fundament für eine langfristige Verteidigungsstrategie, die sein Sohn Otto später aufgriff und entscheidend weiterentwickelte. Als Otto der Erste die Königswürde übernahm, spitzte sich die Lage erneut zu. Die Ungarn verstärkten ihre Angriffe und 955 sammelte sich ein besonders starkes Heer, das tief ins Reich vorstieß. Ziel war es, die süddeutschen Gebiete zu verwüsten und zugleich den Widerstand der Deutschen endgültig zu brechen. Angesichts dieser Bedrohung formierte Otto ein großes Aufgebot aus den verschiedenen Herzogtümern Sachsen, Bayern, Schwaben und Franken. Besonders wichtig war hierbei die Gefolgschaft der Stammesherzöge, die sich trotz mancher innerer Konflikte für diesen Kampf zusammenschlossen. Am 10. August 955 kam es zur entscheidenden Schlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag und der Ausgang war lange ungewiss. Doch Ottos Truppen, unterstützt von einer starken Reiterei und durch kluge Koordination geführt, konnten die Angriffe der Ungarn schließlich abwehren. Ein entscheidender Moment war die Standhaftigkeit der sächsischen Kontingente, die wiederholte Attacken überstanden und so den Zusammenbruch der gesamten Front verhinderten. Am Ende gelang es den deutschen Kriegern, die ungarischen Reiter zu umzingeln und vernichtend zu schlagen. Nur wenige Überlebende kehrten in ihre Heimat zurück und der Nimbus der Unbesiegbarkeit der Ungarn war gebrochen. Die Bedeutung dieses Sieges kann kaum überschätzt werden. Zum einen sicherte Otto damit dauerhaft die Grenzen seines Reiches und beendete die jahrzehntelange Angst vor den Plünderungszügen. Zum anderen gewann er ein enormes Prestige, sowohl innerhalb des Reiches als auch über dessen Grenzen hinaus. Der Sieg wurde als gottgewollter Triumph über heidnische Invasoren interpretiert, was Ottos Rolle als Verteidiger des Christentums festigte und seinen Anspruch auf die Kaiserwürde wenige Jahre später unterstrich. Darüber hinaus wirkte die Schlacht auf dem Lechfeld identitätsstiftend für das Ostfrankenreich. Zum ersten Mal kämpften die verschiedenen Herzogtümer geschlossen unter der Führung des Königs gegen eine äußere Bedrohung und erzielten einen gemeinsamen Sieg. Damit entstand ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das über die bloßen Stammesinteressen hinausging. Die Ungarneinfälle endeten nach 955 weitgehend und die Ungarn selbst begannen in den folgenden Jahrzehnten, sich stärker nach Westen zu orientieren, sesshaft zu werden und schließlich unter Stephan dem Ersten ein christliches Königreich zu gründen. Für das Reich jedoch war Ottos Sieg eine Wegmarke. Er zeigte, dass das Königtum in der Lage war, Schutz und Sicherheit zu garantieren, und er legte damit einen der Grundsteine für die Machtfülle, die Otto 962 als Kaiser zur Geltung bringen konnte. Kirchenreform und Investiturstreit. Der Investiturstreit im 11. und 12. Jahrhundert zählt zu den zentralen Konflikten des Mittelalters, da er die Machtbalance zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt in Europa grundlegend veränderte. Ausgangspunkt war die sogenannte Kirchenreformbewegung, die bereits im 10. Jahrhundert einsetzte und vor allem in Klöstern wie Cluny in Burgund ihren Ursprung hatte. Die Reformmönche strebten nach einer Erneuerung der Kirche, die frei von weltlichen Einflüssen und von Missständen wie Simonie, Ämterkauf oder Priesterehe sein sollte. In dieser Tradition entstand auch die Forderung, dass die Kirche ihre Würdenträger selbst bestimmen müsse, ohne Einmischung von Königen oder Kaisern. Das Problem lag in der sogenannten Investitur, also der Einsetzung von Bischöfen und Äbten. Im Reich hatten die Kaiser seit Jahrhunderten großen Einfluss auf diese Besetzungen, da sie die geistlichen Fürsten nicht nur als religiöse Führer, sondern vor allem auch als Stützen ihrer Macht betrachteten. Bischöfe waren häufig zugleich Reichsfürsten, die über Ländereien, Burgen und militärische Mittel verfügten. Weil sie keine legitimen Nachkommen hinterließen, galten sie zudem als besonders verlässliche Partner für den König. Ihre Ämter fielen nach ihrem Tod nicht an eine Dynastie zurück, sondern konnten vom Herrscher neu vergeben werden. Damit war das sogenannte Reichskirchensystem ein zentrales Fundament königlicher Macht. Der Konflikt spitzte sich unter Papst Gregor VII und König Heinrich IV zu. Gregor, der aus der Reformbewegung hervorging, forderte in seinen sogenannten Dictatus Papa die alleinige Autorität des Papstes in allen kirchlichen Fragen. Dazu gehörte auch das Recht, Bischöfe einzusetzen und Könige zu bannen. Heinrich wiederum betrachtete es als unverzichtbare Aufgabe des Königtums, die Reichskirche zu lenken. Als er dennoch weiterhin Bischöfe einsetzte, exkommunizierte ihn Gregor im Jahr 1077. Die Exkommunikation traf Heinrich hart. Viele Fürsten nutzten die Gelegenheit, um ihre eigene Macht zu stärken und dem König die Gefolgschaft zu verweigern. Um seine Herrschaft zu retten, unternahm Heinrich im Winter 1077 den berühmten Gang nach Canossa. Er reiste über die Alpen, barfuß und im Büßergewand, um in der Burg Canossa vor Gregor um Aufhebung des Banns zu bitten. Der Papst gewährte ihm schließlich Vergebung, doch der Konflikt war damit keineswegs beendet. In den folgenden Jahren kam es zu weiteren Auseinandersetzungen, Gegenkönigen und militärischen Kämpfen. Erst Jahrzehnte später fand man eine dauerhafte Lösung. Im Wormser Konkordat von 1102 und 20 einigten sich Kaiser Heinrich V. und Papst Karl X. II. Auf einen Kompromiss. Zwar behielt die Kirche das alleinige Recht, Bischöfe geistlich einzusetzen, doch durfte der König bei den Wahlen anwesend sein und den Bischöfen die weltlichen Regalien, also ihre weltliche Macht und ihre Besitzungen, verleihen. Damit war das Prinzip der doppelten Rolle der Bischöfe im Reich anerkannt, geistlich von Rom abhängig, weltlich vom Kaiser. Die Folgen des Investiturstreits waren tiefgreifend. Zum einen hatte das Papsttum seine Stellung deutlich gestärkt und konnte sich als eigenständige Macht neben den weltlichen Herrschern behaupten. Zum anderen war die Autorität der deutschen Könige und Kaiser nachhaltig geschwächt, da sie die uneingeschränkte Kontrolle über die Reichskirche verloren. Für die Entwicklung Europas war dieser Konflikt von grundlegender Bedeutung. Er legte den Grundstein für das mittelalterliche Spannungsverhältnis zwischen Sacerdotium, Kirche und Imperium, weltliche Herrschaft, das die politische Geschichte des Kontinents noch lange prägen sollte. Salier. Die Salier stellten von 1024 bis 1125 die deutsche Herrscherdynastie und prägten das Reich in einer Phase, in der sich kaiserliche Macht und geistliche Reformbestrebungen in einem schwierigen Spannungsverhältnis befanden. Mit Konrad II., Heinrich III., Heinrich IV. Und Heinrich V. brachten sie vier Könige hervor, die durch ihre Herrschaft die Reichsgeschichte tief beeinflussten. Die Salierzeit gilt oft als Höhepunkt der mittelalterlichen Königsherrschaft, zugleich aber auch als Epoche, in der sich der Investiturstreit entfaltete und die Grenzen kaiserlicher Autorität sichtbar wurden. Konrad II., der erste Salier, kam 1024 überraschend auf den Thron. Mit ihm begann eine neue Dynastie, die sich stark auf die Reichskirche stützte. Er verstand es, das Erbe der Ottonen fortzuführen und die kaiserliche Position in Europa zu festigen. Sein Sohn Heinrich III. Galt als einer der mächtigsten Herrscher des Mittelalters. Er setzte mehrere Päpste ein und verkörperte so die kaiserliche Oberherrschaft über die Kirche in ihrer stärksten Ausprägung. Unter ihm erreichte die salische Machtstellung ihren Zenit, da er Reichsfürsten und Kirche fest im Griff hielt. Doch gerade diese enge Verflechtung von Kirche und Kaiserherrschaft führte in der nächsten Generation in die Krise. Heinrich IV., Enkel Heinrichs III., stieß in einen offenen Konflikt mit Papst Gregor VII. Über die Investitur, der im Gang nach Canossa gipfelte. Obwohl er später seine Position zurückerlangte und militärisch Erfolge verbuchte, war seine Autorität nachhaltig beschädigt. Die Fürsten hatten gelernt, dass sie in Zeiten päpstlicher Unterstützung ihre eigene Macht gegenüber dem König ausweiten konnten. Neben der politischen Auseinandersetzung hinterließen die Salier auch kulturell und architektonisch deutliche Spuren. Unter ihrer Herrschaft wurden die großen romanischen Kaiserdome von Speyer, Mainz und Worms erbaut oder erweitert. Vor allem der Speyerer Dom, den Konrad II. Begann und Heinrich IV. Vollenden ließ, gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Romanik in Europa und als Ausdruck kaiserlichen Selbstbewusstseins. Diese gewaltigen Kirchenbauten sollten nicht nur religiöse Zentren sein, sondern auch sichtbare Symbole für die Verbindung von Kaisertum und Christentum. Mit Heinrich V. endete die salische Linie 1125. Er hatte nach jahrzehntelangem Ringen den Investiturstreit mit dem Wormser Konkordat beendet, jedoch um den Preis einer erheblichen Schwächung der kaiserlichen Macht. Nach ihm traten die Staufer und die Lothringer in den Vordergrund, die das politische Erbe weiterführten. Die Salierzeit markiert damit einen Wendepunkt. Auf der einen Seite die Selbstbehauptung des Kaisertums in Europa, sichtbar in gewaltigen Domen und politischer Dominanz. Auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass ein Kaiser ohne das Einverständnis der Kirche und die Unterstützung der Fürsten nicht dauerhaft regieren konnte. Sie schufen damit den Rahmen, in dem sich das Heilige Römische Reich in den kommenden Jahrhunderten bewegte, zwischen dem Anspruch universaler Herrschaft und der Realität föderaler Machtstrukturen. Stauferzeit. Mit Königen und Kaisern wie Friedrich I. Barbarossa und seinem Enkel Friedrich II. Erreichte das Reich eine kulturelle und politische Blütezeit, die bis heute nachwirkt. Die Staufer stellten von 1138 bis 1254 die deutsche Herrscherdynastie und prägten mit ihrem Machtanspruch und ihrem Selbstverständnis als universale Herrscher das Bild des Heiligen Römischen Reiches. Zugleich aber war ihre Epoche von intensiven Auseinandersetzungen mit dem Papsttum, inneren Spannungen und einem fast unstillbaren Drang nach Italien gekennzeichnet, der das Reich nachhaltig prägte. Friedrich I., besser bekannt als Barbarossa, übernahm 1152 die Königswürde und wurde 1155 in Rom zum Kaiser gekrönt. Sein Auftreten verband mittelalterliches Herrscherethos mit einem klaren politischen Programm: die Wiederherstellung kaiserlicher Autorität in Deutschland und in Italien. Besonders in Norditalien wollte er die Macht des Reiches gegenüber den reichen Stadtstaaten wie Mailand sichern. Seine Italienzüge wurden legendär, auch wenn sie ihn militärisch wie politisch stark forderten. Zugleich war Barbarossa der Kaiser, der das mittelalterliche Kaisertum mit dem Bild des gerechten, ordnenden Herrschers verband. Ein Bild, das noch Jahrhunderte in den Köpfen nachwirkte. Sein Ende im Jahr 1190, als er während des dritten Kreuzzugs im Fluss Salef ertrank, wurde zur Legende und schuf den Mythos vom schlafenden Kaiser, der einst zurückkehren werde. Mit seinem Enkel Friedrich II. Erreichte die Stauferherrschaft einen neuen Höhepunkt. Er war einer der außergewöhnlichsten Herrscher des Mittelalters, oft als Stupor Mundi, das Staunen der Welt, bezeichnet. Aufgewachsen in Sizilien, verband er in seiner Herrschaft mediterrane Kultur, arabische Gelehrsamkeit und römisch-christliches Kaisertum. Friedrich II. Gründete die Universität von Neapel, förderte Wissenschaften, Astronomie und Medizin, ließ bedeutende Gesetzessammlungen verfassen und stand in Kontakt mit muslimischen und jüdischen Gelehrten. Politisch aber blieb auch er in den dauernden Konflikt mit dem Papsttum verstrickt, das seine Machtstellung in Italien als Bedrohung empfand. Seine Exkommunikationen und die Feindschaft zu den Päpsten zeigen, wie sehr die mittelalterliche Welt zwischen geistlicher und weltlicher Autorität zerrissen war. Die Stauferzeit war nicht nur eine Epoche großer Kaiser, sondern auch eine Zeit der kulturellen und gesellschaftlichen Blüte. Der höfische Minnesang, Burgenbau und ritterliche Kultur erreichten eine Hochphase. Städte wuchsen, Handelswege vernetzten das Reich stärker als zuvor, und zugleich wurde das Ideal des Kaisers als oberstem Richter immer mehr Teil der politischen Ordnung. Doch die Staufer scheiterten letztlich an ihrem doppelten Anspruch, die deutsche Königsherrschaft zu sichern und in Italien eine starke Machtbasis aufzubauen. Die ständigen Italienzüge banden Ressourcen und entfremdeten die Fürsten, die ihre eigene Macht im Reich ausbauten. Nach Friedrich II. Zerfiel die staufische Macht rapide. Mit dem Tod seines Sohnes Konrad IV. 1254 endete die Stauferherrschaft und hinterließ ein Machtvakuum, das ins sogenannte Interregnum führte. Dennoch bleibt die Stauferzeit ein Höhepunkt mittelalterlicher Reichsgeschichte. Sie vereinte politische Größe, kulturelle Strahlkraft und die Vorstellung eines Kaisertums, das über Deutschland hinaus Anspruch auf die gesamte Christenheit erhob. Barbarossa und Friedrich II gehören noch heute zu den Symbolfiguren des mittelalterlichen Deutschlands, deren Wirken, Mythen, Legenden und historische Bedeutung gleichermaßen umgibt. Hanse. Die Hanse war eine der einflussreichsten wirtschaftlichen und politischen Kräfte des europäischen Mittelalters und prägte vom 12. bis zum 17. Jahrhundert den Handel im Ost- und Nordseeraum. Sie entstand zunächst aus praktischen Notwendigkeiten. Kaufleute aus den Städten des deutschen Nordens, besonders Lübeck, Hamburg und Bremen, schlossen sich zusammen, um ihre Handelsinteressen zu schützen, gemeinsame Privilegien zu erwirken und für Sicherheit auf gefährlichen Handelswegen zu sorgen. Aus diesen losen Kaufmannsbünden entwickelte sich mit der Zeit eine mächtige Allianz von Städten, die weit über den deutschen Raum hinaus wirkte. Zentrale Grundlage der Hanse war der Fernhandel. Besonders gefragt waren Produkte wie Salz, Getreide, Hering, Pelze, Wachs und Holz aus dem Osten sowie Tuche, Wein, Metalle und Luxuswaren aus dem Westen. Lübeck, das als Königin der Hanse bezeichnet wurde, spielte dabei eine herausragende Rolle. Von hier aus verliefen die wichtigsten Handelsrouten über die Ostsee nach Nowgorod, wo die Hanse-Kaufleute Zugang zu wertvollen Rohstoffen wie Pelzen und Honig hatten. Ebenso wichtig waren die Verbindungen nach Flandern, insbesondere nach Brügge, das im 14. Jahrhundert als zentraler Umschlagplatz für den Handel mit England und Frankreich galt. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Hanse war ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation und Verteidigung. Hanse-Kaufleute erhielten in vielen Städten Europas eigene Handelsprivilegien, oft sogar ganze Stadtviertel, die Kontore genannt wurden. Berühmte Beispiele sind das Kontor in London, das sogenannte Stahlhof, oder das Peterhof-Kontor in Nowgorod. Dort galten eigene hansische Gesetze und die Kaufleute genossen weitgehende Autonomie. Diese Handelsniederlassungen bildeten ein dichtes Netz, das es der Hanse erlaubte, über tausende Kilometer hinweg verlässliche Handelsstrukturen aufzubauen. Militärisch konnte die Hanse ebenfalls auftreten, wenn ihre Interessen bedroht wurden. Piraterie war eine ständige Gefahr auf den Handelswegen und auch Könige und Fürsten griffen bisweilen in den hansischen Handel ein. Ein berühmtes Beispiel ist der Krieg gegen Dänemark im 14. Jahrhundert, als die Hanse gemeinsam militärisch auftrat und dem dänischen König Waldemar IV. Eine empfindliche Niederlage zufügte. Dies führte zum Frieden von Stralsund 1370, der die Vormachtstellung der Hanse in der Ostsee für Jahrzehnte sicherte. Doch die Hanse war nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein kultureller Motor. Der Austausch von Waren brachte auch Ideen, Sprachen und Traditionen in die Städte. Hansestädte wie Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar oder auch Danzig entwickelten sich zu wohlhabenden und prachtvollen Orten, die bis heute durch ihre imposante Backsteingotik beeindrucken. Die Hanse prägte somit das Stadtbild und die Kultur einer ganzen Region. Dennoch war die Macht der Hanse nicht unangefochten. Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit verlor sie zunehmend an Einfluss. Neue Handelsrouten, die Entdeckung Amerikas und der wachsende Einfluss aufstrebender Nationalstaaten wie England und die Niederlande verdrängten die Hanse aus ihrer dominanten Stellung. Dennoch überdauerte sie in einzelnen Städten bis ins 17. Jahrhundert. Und ihr Erbe lebt bis heute fort. Noch immer tragen viele Städte den Titel Hansestadt als Zeichen ihres historischen Glanzes. Die Hanse war also weit mehr als ein bloßer Kaufmannsbund. Sie war ein einzigartiges Phänomen mittelalterlicher Selbstorganisation, das ökonomische Stärke, politische Macht und kulturellen Austausch verband, und damit ein entscheidendes Kapitel der deutschen und europäischen Geschichte schrieb. Städteboom. Der Städteboom zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert gehört zu den prägendsten Entwicklungen der mittelalterlichen Gesellschaft in Mitteleuropa. In dieser Epoche erlebten zahlreiche Städte ein dynamisches Wachstum, das sowohl durch wirtschaftliche als auch durch soziale und politische Veränderungen ausgelöst wurde. Deutschland war besonders stark von diesem Aufschwung betroffen. Städte wie Köln, Lübeck, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt oder Regensburg entwickelten sich zu wirtschaftlichen und kulturellen Zentren, deren Einfluss weit über ihre Mauern hinausreichte. Der Aufstieg der Städte war eng mit der allgemeinen Wirtschaftsbelebung des Hochmittelalters verbunden. Die Landwirtschaft hatte sich durch neue Techniken wie den Dreifelderwirtschaft und bessere Pflüge verbessert, wodurch Überschüsse entstanden. Diese Überschüsse bildeten die Grundlage für einen wachsenden Markt, auf dem Waren gehandelt werden konnten. Städte boten den idealen Rahmen für diesen Austausch. Märkte, Messen und Handelsplätze entstanden und Kaufleute begannen, sich dauerhaft in den aufblühenden Orten niederzulassen. Köln wurde durch seine Lage am Rhein zu einem der wichtigsten Handelsplätze im Westen. Lübeck dominierte mit seiner günstigen Lage an der Ostsee den Nordhandel, während Nürnberg im Süden ein bedeutendes Zentrum für Handwerk und überregionalen Warenverkehr wurde. Mit der wirtschaftlichen Blüte entwickelte sich auch eine neue städtische Gesellschaftsordnung. An der Spitze standen die reichen Kaufleute und Patrizierfamilien, die oft auch die politische Macht in den Städten kontrollierten. Diese städtische Oberschicht investierte nicht nur in den Handel, sondern auch in den Bau repräsentativer Gebäude wie Rathäuser oder Kirchen, die den Wohlstand der Stadt nach außen sichtbar machten. Gleichzeitig bildeten sich Zünfte, Zusammenschlüsse von Handwerkern eines bestimmten Gewerbes, die eine zentrale Rolle für das soziale und wirtschaftliche Leben spielten. Zünfte regelten die Ausbildung, überwachten die Qualität der Produkte und sorgten für eine gewisse soziale Absicherung ihrer Mitglieder. Zudem gewannen sie in vielen Städten zunehmend politischen Einfluss, indem sie Mitspracherechte im Stadtrat erlangten und so die Macht der Patrizier begrenzten. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen des Städtebooms war die Ausbildung einer spezifischen Bürgerkultur. Anders als auf dem Land, wo feudale Strukturen dominierten, entstand in den Städten ein stärkeres Gefühl der Eigenständigkeit und Selbstverwaltung. Bürgerrecht, das nur bestimmten Bewohnern vorbehalten war, bedeutete nicht nur wirtschaftliche Privilegien, sondern auch politische Teilhabe. Diese neue städtische Identität zeigte sich in Festen, in der Entwicklung von Schulen und in der Förderung von Kunst und Architektur. Besonders die gotischen Kathedralen und die Backsteingotik im Norden zeugen bis heute von der kulturellen Kraft dieser Epoche. Der Städteboom war zugleich ein Motor für die Verbreitung neuer Ideen und Innovationen. Märkte und Messen führten Händler, Handwerker und Gelehrte aus unterschiedlichen Regionen zusammen. So verbreiteten sich nicht nur Waren, sondern auch Wissen, Sprachen und kulturelle Einflüsse. Klöster und Universitäten, die oft in oder nahe den Städten lagen, verstärkten diesen geistigen Austausch zusätzlich. Doch die Expansion brachte auch Herausforderungen mit sich. Viele Städte waren von sozialen Spannungen geprägt, etwa durch den Gegensatz zwischen der wohlhabenden Oberschicht und den ärmeren Handwerkern oder Tagelöhnern. Hinzu kamen Probleme wie Seuchen, Überbevölkerung oder Konflikte mit den Landesherren, die städtische Autonomie nicht immer akzeptierten. Dennoch bildete der Städteboom eine Grundlage für tiefgreifende Veränderungen. Städte wurden zu Keimzellen von Wirtschaft, Politik und Kultur und prägten die Entwicklung Europas bis in die Neuzeit. Mittelalterliche Burgen und Rittertum. Das mittelalterliche Burgenwesen und das Rittertum gehören zu den prägendsten und bekanntesten Erscheinungen des europäischen Mittelalters, die bis heute das Bild dieser Epoche in Literatur, Kunst und populärer Kultur bestimmen. In einer Zeit, die stark vom Feudalwesen geprägt war, standen Burgen nicht nur als militärische Stützpunkte und Herrschaftssymbole im Mittelpunkt, sondern auch als Zentren des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Das Rittertum, eng mit diesem System verbunden, entwickelte sich zu einer eigenen Standeskultur mit strengen Ehrenvorstellungen, religiösen Bezügen und einer reichen Tradition in Dichtung und Brauchtum. Burgen wurden ab dem 10. Jahrhundert in großer Zahl errichtet, zunächst als einfache Holz-Erde-Befestigungen, später aus Stein, was ihnen ihre charakteristische Dauerhaftigkeit und Wehrhaftigkeit verlieh. Strategisch günstig auf Anhöhen, an Flüssen oder an wichtigen Handelswegen gelegen, dienten sie der Kontrolle von Territorien, dem Schutz der Bevölkerung und dem Machterhalt der Grundherren. Zugleich waren sie sichtbarer Ausdruck von Herrschaft, Reichtum und Ansehen. Viele Burgen waren zudem Verwaltungszentren, in denen Abgaben gesammelt, Gericht gehalten und politische Entscheidungen getroffen wurden. Mit der Entwicklung aufwendiger Architektur, Bergfriede, Zwinger, Burgtore und Palas wurden sie zu beeindruckenden Bauwerken, die die Landschaft dauerhaft prägten. Das Rittertum entstand im Kontext dieser Burgenwelt. Ritter waren ursprünglich berittene Krieger, die im Dienst eines Lehnsherrn standen und für diesen Schutz, Kriegsdienste und Loyalität leisteten. Als Gegenleistung erhielten sie Land oder Einkünfte, die sie wirtschaftlich absicherten. Mit der Zeit entwickelte sich aus dieser militärischen Funktion ein eigener Stand mit klaren sozialen Normen. Ritter waren nicht nur Kämpfer, sondern auch Träger einer besonderen Lebensweise, die durch Tugenden wie Tapferkeit, Treue, Ehre und Schutz der Schwachen definiert wurde. Die Kirche versuchte dabei, das Rittertum religiös zu überformen, indem sie es als Verteidiger des Glaubens darstellte, etwa in den Kreuzzügen. Ein zentrales Element des Ritterlebens waren Turniere. Diese Kampfspiele, die ab dem 12. Jahrhundert große Popularität erlangten, boten nicht nur militärisches Training, sondern auch Gelegenheit zur Selbstdarstellung und zur Festigung von Prestige. Sie waren zugleich gesellschaftliche Ereignisse, die Adelige aus verschiedenen Regionen zusammenführten und den höfischen Glanz unterstrichen. Neben dem Wettkampf wurden Musik, Festmahle und Prachtentfaltung gepflegt, was die Turniere zu kulturellen Höhepunkten machte. Eng verbunden mit dem Rittertum war die Kultur des Minnesangs. Dichter wie Walter von der Vogelweide oder Heinrich von Morungen brachten in kunstvollen Liedern die Ideale der ritterlichen Liebe, Ehre und Treue zum Ausdruck. Diese höfische Dichtung, inspiriert von französischen und provenzalischen Vorbildern, entwickelte sich im deutschen Raum zu einer eigenständigen Blüte. Sie spiegelte die Werte der adeligen Gesellschaft wider und trug zugleich zur Verfeinerung der Sprache und Literatur bei. Das Rittertum hatte aber auch Schattenseiten. Die Verpflichtung zur Kriegführung führte zu endlosen Fehden. Die Bevölkerung litt oft unter den Kämpfen und Abgaben. Im Spätmittelalter geriet die militärische Rolle der Ritter zunehmend ins Hintertreffen, da neue Waffen und Söldnerheere ihre Bedeutung schwächten. Burgen verloren ihre strategische Funktion und wurden teilweise zu Residenzen oder verfallen. Dennoch blieb die kulturelle Strahlkraft des Rittertums lange erhalten, nicht zuletzt durch seine romantische Verklärung in späteren Jahrhunderten. Damit vereinten Burgen und Rittertum zentrale Aspekte des mittelalterlichen Lebens: militärische Stärke, soziale Ordnung, kulturellen Ausdruck und symbolische Herrschaft. Sie bildeten einen Gegenpol zu den aufstrebenden Städten, die zeitgleich ein neues gesellschaftliches Modell hervorbrachten und prägten über Jahrhunderte die europäische Geschichte. Mongolengefahr. Die Mongolengefahr von 1240 stellte für das mittelalterliche Europa eine der größten äußeren Bedrohungen dar, die das Reich je erlebt hatte. Nachdem die Mongolen unter Genghis Khan und seinen Nachfolgern in kürzester Zeit weite Teile Asiens unterworfen hatten, stießen sie im frühen 13. Jahrhundert immer weiter nach Westen vor. Unter der Führung von Batu Khan und Subutai durchquerten sie Russland, zerstörten 1241 Kiew und standen schließlich an den Grenzen Mitteleuropas. Die Schnelligkeit, Disziplin und Brutalität ihrer Reiterei waren für die europäischen Heere vollkommen neuartig und schwer einzuschätzen. Im Frühjahr 1241 trafen die Mongolen in Schlesien auf ein vereinigtes Heer deutscher, polnischer, böhmischer und schlesischer Ritter. Der Herzog Heinrich, der Zweite von Schlesien, auch Heinrich der Fromme genannt, sammelte seine Streitmacht in der Nähe von Liegnitz, heute Legnica, in Polen, um den Vormarsch der Mongolen zu stoppen. Seine Armee bestand überwiegend aus schwer gerüsteten Rittern, die für den Nahkampf und Frontalangriffe auf dem Schlachtfeld ausgelegt waren. Demgegenüber standen die Mongolen mit einer hochmobilen Reiterei, die auf Distanz kämpfte und mit Pfeilen verheerende Verluste zufügte. Die Schlacht bei Liegnitz am 9. April 1241 entwickelte sich schnell zu einer Katastrophe für das europäische Heer. Die Mongolen setzten ihre bewährten Taktiken ein: Scheinrückzüge, Hinterhalte und den massiven Einsatz von Pfeilbeschuss. Das Ritterheer, schwerfällig und auf Nahkampf angewiesen, wurde auseinandergezogen und umzingelt. Am Ende erlitten die Verbündeten eine vernichtende Niederlage. Heinrich fiel im Kampf und zahlreiche Ritter wurden getötet. Die Niederlage schockierte das Reich, denn sie machte deutlich, dass die bis dahin unbesiegten Ritterheere den Mongolen militärisch kaum gewachsen waren. Die Mongolen setzten ihren Vormarsch in Richtung Böhmen und Ungarn fort, wo sie wenig später in der Schlacht bei Mohi auch das ungarische Heer schlugen. Für Mitteleuropa schien in diesem Moment die völlige Unterwerfung bevorzustehen. Doch überraschend zogen die Mongolen noch im selben Jahr ab. Grund dafür war der Tod des Großkhans Ögedei in Karakorum, der Batu Khan zur Rückkehr zwang, um an der Nachfolge teilzunehmen. Damit blieb Europa eine längere Besatzung durch die Mongolen erspart. Trotz ihres Rückzugs hinterließ die Mongolengefahr ein tiefes Trauma in Europa. Chronisten schilderten das Auftreten der Reiterhorden oft als apokalyptisches Ereignis, als Strafe Gottes oder Vorboten des Weltuntergangs. Die Erfahrung führte dazu, dass sich die christlichen Reiche ihrer militärischen Verletzlichkeit bewusst wurden und stärker über gemeinsame Verteidigungsmaßnahmen nachdachten, auch wenn eine dauerhafte politische Einigung ausblieb. Die Schlacht bei Liegnitz war somit weniger ein entscheidendes Gefecht im Sinne eines strategischen Wendepunkts, sondern vielmehr ein warnendes Symbol. Sie zeigte, dass selbst die stolzen Ritterheere des Reiches einer fremden, neuartigen Kriegsführung unterlegen sein konnten. In der Erinnerung blieb sie als eines der wenigen großen Aufeinandertreffen zwischen dem Heiligen Römischen Reich und den Mongolen erhalten, das Europa an den Rand einer existenziellen Bedrohung brachte. Interregnum. Das Interregnum von 1254 bis 1273 war eine der prägendsten Krisenphasen in der Geschichte des mittelalterlichen Deutschlands. Nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. Und der kurzen Herrschaft seines Sohnes Konrad IV. Zerfiel die kaiserliche Autorität fast vollständig. Es begann eine Zeit, die die Chronisten später als das Kaiserlose, das elende Interregnum bezeichneten. Gemeint war damit nicht nur die Abwesenheit eines anerkannten Kaisers, sondern auch das Fehlen einer starken Zentralgewalt, die zuvor zumindest nominell das Reich zusammengehalten hatte. Die Thronfolge war unklar, denn verschiedene Dynastien beanspruchten die Königswürde. Die Fürsten versuchten, ihre eigene Macht zu mehren, indem sie rivalisierende Herrscher unterstützten. So kam es zu einer sogenannten Doppelwahl. 1257 wurde Richard von Cornwall, Bruder des englischen Königs Heinrich III., von einer Gruppe von Kurfürsten zum römisch-deutschen König gewählt. Gleichzeitig erhob eine andere Fürstengruppe Alfons X. von Kastilien, den mächtigen König Spaniens, zum Gegenkönig. Beide jedoch residierten nicht dauerhaft in Deutschland und waren mehr auf ihre eigenen Reiche und Interessen konzentriert als auf das Heilige Römische Reich. Die Folge war, dass es praktisch keinen wirksamen Herrscher gab, der für Ordnung sorgen konnte. Diese Lücke nutzten die Reichsfürsten, geistlichen wie weltlichen, konsequent aus. Bischöfe, Herzöge und Grafen weiteten ihre Territorien aus, errichteten Burgen, erhoben eigene Steuern und bauten Verwaltungssysteme auf, die sich zunehmend unabhängig von der kaiserlichen Gewalt entwickelten. Besonders die Kurfürsten, die Fürsten mit dem Recht zur Königswahl, festigten ihre Stellung und legten in dieser Zeit den Grundstein für ihre spätere herausragende Rolle im Reich. Auch Städte gewannen an Bedeutung. Viele Reichsstädte nutzten die Unsicherheit, um ihre Selbstverwaltung zu stärken und sich von der Kontrolle durch Fürsten oder den Kaiser zu lösen. Das Interregnum führte zu einer erheblichen Zersplitterung Deutschlands. Rechtssicherheit und Schutz, die eigentlich Aufgabe des Königs gewesen wären, konnten vielerorts nicht mehr gewährleistet werden. Fehden, also bewaffnete Konflikte zwischen Adelsfamilien, nahmen stark zu. Kaufleute und Bauern litten unter Raubzügen, erpressten Zöllen und dem Fehlen einer starken Gerichtsbarkeit. Manche Historiker sprechen sogar von einer Verwilderung der politischen Kultur in dieser Zeit, da Gewalt und Eigenmacht vielerorts an die Stelle von Recht und Ordnung traten. Gleichzeitig bereitete das Interregnum aber auch eine entscheidende Entwicklung vor. Es zeigte endgültig, dass der König im Reich auf die Fürsten angewiesen war und nicht mehr allein herrschen konnte. Der Versuch, einen starken, zentralistisch regierenden Monarchen zu etablieren, wie es Friedrich II. Versucht hatte, war endgültig gescheitert. Stattdessen entstand ein Reich, das zunehmend föderal organisiert war, in dem Macht geteilt und verhandelt werden musste. Erst 1273 fand diese unsichere Phase ein Ende, als die Kurfürsten Rudolf von Habsburg zum neuen König wählten. Mit ihm begann eine neue Epoche, in der die Habsburger Schritt für Schritt zu einer der wichtigsten Dynastien Europas aufstiegen. Doch die Erfahrungen des Interregnums hatten das Reich dauerhaft geprägt. Die Macht der Fürsten war gestärkt, die kaiserliche Zentralgewalt dauerhaft geschwächt. Damit wurde das Heilige Römische Reich für die folgenden Jahrhunderte ein Flickenteppich aus teils souveränen Territorien, dessen Kaiser zwar Würde und Prestige besaß, in der Realität aber oft auf den Konsens der Fürsten angewiesen blieb. Wahl Rudolfs von Habsburg. Die Wahl Rudolfs von Habsburg im Jahr 1273 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches und gilt als Beginn des kontinuierlichen Aufstiegs der Habsburger Dynastie. Nach fast zwei Jahrzehnten des Interregnums, in denen die Macht des Königtums erloschen schien und das Reich in zahllose Partikularinteressen zerfiel, suchten die Fürsten dringend nach einer Persönlichkeit, die das Königtum wieder mit Autorität ausstatten konnte, jedoch ohne ihre eigene neu gewonnene Machtfülle ernsthaft zu gefährden. Die Kurfürsten standen vor der Wahl. Sie hätten einen mächtigen Fürsten mit großen Besitzungen wählen können, wie beispielsweise den König von Böhmen, Ottokar II. Przemysl, der weite Teile Mitteleuropas kontrollierte. Doch genau diese Machtfülle machte ihn für die meisten Wähler unattraktiv, da sie fürchteten, Ein allzu starker König könnte ihre eigenen Privilegien beschneiden. Stattdessen entschieden sie sich für einen vergleichsweise unbedeutenden süddeutschen Grafen, Rudolf von Habsburg. Sein Territorium war überschaubar, seine militärischen Ressourcen begrenzt und politisch schien er harmlos. Doch dieser Kompromisskandidat sollte sich als erstaunlich geschickt und zukunftsweisend erweisen. Am 1. Oktober 1273 wurde Rudolf von Habsburg in Frankfurt am Main von den Kurfürsten zum römisch-deutschen König gewählt. Schon kurz darauf ließ er sich in Aachen, dem traditionellen Krönungsort der deutschen Könige, feierlich zum König krönen. Seine Wahl beendete nicht nur das Interregnum, sondern stellte auch eine Rückkehr zu geordneten Verhältnissen im Reich dar. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gab es wieder einen allgemein anerkannten Herrscher, der die Symbolik und die Rechtsordnung des Reiches verkörperte. Eine der ersten großen politischen Herausforderungen Rudolfs war die Auseinandersetzung mit Ottokar II. Von Böhmen. Ottokar hatte während des Interregnums seine Macht massiv ausgedehnt und unter anderem Österreich, Steiermark und Kärnten in seinen Besitz gebracht. Rudolf stellte diese Erwerbungen in Frage und verlangte ihre Rückgabe an das Reich. Nach militärischen Auseinandersetzungen gelang es ihm, Ottokar 1278 in der Schlacht auf dem Marchfeld entscheidend zu schlagen. Ottokar fiel in der Schlacht und Rudolf konnte Österreich, Steiermark und Kärnten als Reichslehen einziehen und sie anschließend seiner eigenen Familie, den Habsburgern, übertragen. Damit legte er den Grundstein für das habsburgische Herrschaftsgebiet, das sich in den folgenden Jahrhunderten zum Zentrum einer europäischen Großmacht entwickeln sollte. Innenpolitisch bemühte sich Rudolf, das Königtum wieder mit Autorität zu versehen, auch wenn er nie eine so starke Zentralgewalt ausübte wie frühere Kaiser. Er betrieb eine Politik der Landfriedenswahrung, indem er versuchte, die zahlreichen Fehden zwischen Fürsten und Rittern einzudämmen. Auch das Lehnswesen nutzte er geschickt, um durch geschickte Verteilung von Reichslehen loyale Anhänger zu gewinnen und seine Dynastie zu stärken. Gleichwohl blieb seine Machtbasis stets begrenzt, da er stark auf die Kooperation der Fürsten angewiesen war. Trotz dieser Einschränkungen hatte Rudolfs Herrschaft epochale Bedeutung. Seine Wahl und sein Wirken leiteten das Ende der chaotischen Zwischenzeit ein, stabilisierten das Königtum und gaben der Reichspolitik eine neue Richtung. Vor allem aber war es die habsburgische Hausmachtpolitik, die seine Herrschaft so nachhaltig machte. Mit dem Erwerb Österreichs und der angrenzenden Länder schufen die Habsburger ein Machtzentrum, das ihnen über Jahrhunderte hinweg eine Schlüsselstellung in Mitteleuropa sicherte. Als Rudolf 1291 starb, wurde er nicht automatisch Kaiser. Der Papst verweigerte ihm die Kaiserkrönung und auch sein Sohn Albrecht wurde nicht sofort Nachfolger. Dennoch hatten die Habsburger ihre Position im Reich so weit gefestigt, dass sie im Laufe der Jahrhunderte zu einer der mächtigsten Dynastien Europas aufstiegen. In diesem Sinne war Rudolfs Wahl 1273 nicht nur das Ende einer Krise, sondern auch der Beginn einer neuen Epoche, die das Gesicht Mitteleuropas dauerhaft prägen sollte. Goldene Bulle. Die Goldene Bulle von 1356 gilt als eines der bedeutendsten Grundgesetze des Heiligen Römischen Reiches und prägte die Verfassung des Reiches für fast 5 Jahrhunderte. Sie wurde von Kaiser Karl IV. Erlassen, einem Herrscher aus dem Geschlecht der Luxemburger, der sich in besonderem Maße um die Festigung seiner eigenen Macht und die Stabilisierung der politischen Strukturen des Reiches bemühte. Der Name Goldene Bulle rührt von dem goldenen Siegel, lateinisch Bulla, mit dem die Urkunde beglaubigt wurde. ein Symbol für ihre außerordentliche Bedeutung und Autorität. Die unmittelbare Ursache für dieses Reichsgesetz war die bis dahin unklare und umstrittene Königswahl. Immer wieder hatten in der Vergangenheit konkurrierende Adelsgruppen unterschiedliche Herrscher gewählt, was zu Doppelwahlen, Thronstreitigkeiten und Bürgerkriegen führte. Karl wollte diesem Zustand ein Ende setzen, indem er die Modalitäten der Wahl des römisch-deutschen Königs eindeutig festlegte. Damit sollte das Reich nicht nur vor inneren Konflikten geschützt, sondern auch das Ansehen des Königtums gestärkt werden. Kern der Goldenen Bulle war die Bestimmung, dass künftig 7 Kurfürsten allein das Recht zur Königswahl besaßen. Zu diesen gehörten 3 geistliche und 4 weltliche Fürsten: der Erzbischof von Mainz, der Erzbischof von Köln und der Erzbischof von Trier als geistliche Kurfürsten sowie der König von Böhmen, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg als weltliche Kurfürsten. Sie bildeten das exklusive Wahlgremium, das in Frankfurt am Main zusammentrat, um den neuen König zu wählen. Darüber hinaus regelte die Goldene Bulle das gesamte Wahlverfahren bis ins Detail. Es wurde festgelegt, dass die Kurfürsten in Frankfurt innerhalb einer bestimmten Frist zusammenkommen mussten, um ihre Stimmen abzugeben. Einfache Stimmenmehrheit genügte, um den neuen König zu bestimmen. Damit wurden langwierige Streitigkeiten über Einstimmigkeit verhindert. Gekrönt werden sollte der gewählte König anschließend in Aachen durch den Erzbischof von Köln. Nürnberg wurde zudem als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien bestimmt, was die Symbolik und den rituellen Rahmen der Herrschaft zusätzlich festigte. Die Goldene Bulle enthielt aber nicht nur Wahlbestimmungen, sondern griff auch tief in die Reichsverfassung ein. Sie bestätigte und stärkte die Sonderrechte der Kurfürsten, die in ihren Territorien nahezu souveräne Gewalt ausüben konnten. Sie erhielten das Recht, eigene Münzen zu prägen, Zölle zu erheben und eine eigene Gerichtsbarkeit einzurichten. Damit wurde die Macht der Kurfürsten gegenüber dem König erheblich ausgebaut, während die Zentralgewalt des Reiches weiter geschwächt wurde. In dieser Hinsicht war die Goldene Bulle ein zweischneidiges Schwert. Einerseits schuf sie klare und stabile Wahlregeln, andererseits förderte sie die politische Zersplitterung des Reiches, da die großen Fürsten ihre Territorien wie fast unabhängige Staaten regieren konnten. Auch symbolisch hatte die Goldene Bulle enorme Bedeutung. Sie machte sichtbar, dass die Königswürde im Reich nicht durch Erbfolge, sondern allein durch Wahl zustande kam. Ein Charakteristikum, das das Reich bis zu seinem Ende 1806 von anderen europäischen Monarchien unterschied. Sie betonte die Rolle der Kurfürsten als Königsmacher und unterstrich damit den föderalen Charakter des Reiches. Für Karl selbst war die Goldene Bulle zugleich ein machtpolitisches Instrument. Als König von Böhmen war er selbst einer der 7 Kurfürsten und sicherte so seiner eigenen Dynastie eine herausragende Stellung im Reich. Die Goldene Bulle wurde in 2 Reichstagen, in Nürnberg und in Metz, feierlich beschlossen und gilt als das wichtigste Reichsgesetz des Spätmittelalters. Ihr Einfluss reichte weit über ihre Entstehungszeit hinaus. Bis zur Auflösung des Reiches im frühen 19. Jahrhundert blieb sie die maßgebliche Grundlage der Königswahlen und wurde von Zeitgenossen wie von Historikern als Grundgesetz des Reiches betrachtet. Sie ist ein Schlüssel zum Verständnis der besonderen Verfassungsstruktur des Heiligen Römischen Reiches, das nie zu einem zentralisierten Nationalstaat wurde, sondern in seiner föderalen und fragmentierten Gestalt über Jahrhunderte Bestand hatte. Schwarzer Tod. Die Jahre zwischen 1347 und 1352 markieren eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte, den Schwarzen Tod. Mit dieser Bezeichnung ging die verheerende Pestepidemie in die Geschichtsbücher ein, die binnen weniger Jahre ein Drittel, nach manchen Schätzungen sogar bis zur Hälfte der Bevölkerung Europas dahinraffte. Auch das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches blieb nicht verschont. Städte und Dörfer entvölkerten sich, soziale Strukturen zerbrachen, und der Schrecken dieser Jahre prägte das Bewusstsein der Menschen tief. Der Ursprung der Seuche wird heute in Zentralasien vermutet. Über Handelsrouten, besonders die der Genueser und Venezianer, gelangte die Pest zunächst in die Häfen des Mittelmeeres. Von dort breitete sie sich rasch über das dicht geknüpfte Netz der mittelalterlichen Handelsstraßen aus. Schon wenige Jahre nach ihrem ersten Auftreten war sie in Mitteleuropa angekommen und griff mit ungeahnter Wucht um sich. Frankfurt, Köln, Nürnberg oder Lübeck. Keine Stadt blieb verschont. Und auch auf dem Land starben ganze Dorfgemeinschaften aus. Das Krankheitsbild war erschreckend. Schwellungen, schwarze Beulen, hohes Fieber und ein schneller Tod innerhalb weniger Tage. Da man die Ursachen nicht kannte, suchten die Menschen nach Erklärungen. Viele sahen die Pest als Strafe Gottes für die Sünden der Menschheit. Bußprozessionen zogen durch die Straßen, Geißlergruppen versuchten durch Selbstkasteiung Vergebung zu erlangen und Aberglaube blühte auf. Andere suchten Schuldige und fanden sie allzu oft in den jüdischen Gemeinden, denen man Brunnenvergiftungen oder Hexerei unterstellte. Dies führte zu grausamen Pogromen, bei denen zahlreiche jüdische Gemeinden im Reich vernichtet wurden. Die Folgen für das Reich und seine Gesellschaft waren tiefgreifend. Mit dem plötzlichen Rückgang der Bevölkerung brach die landwirtschaftliche Produktion ein, Felder lagen brach und in vielen Regionen herrschte Hunger. Zugleich führte der Arbeitskräftemangel dazu, dass die verbliebenen Bauern und Handwerker bessere Bedingungen aushandeln konnten. Löhne stiegen, feudale Abhängigkeiten wurden abgeschwächt und in manchen Regionen begann eine langsame Auflösung der strengen feudalen Bindungen. Auch die Städte erlebten einschneidende Veränderungen. Zwar verloren sie durch die hohe Sterblichkeit einen Großteil ihrer Einwohner, doch die Überlebenden profitierten nicht selten von größerem Wohlstand. Verlassene Häuser und Werkstätten konnten übernommen werden und es entstand neuer Raum für wirtschaftliche und soziale Aufstiege. Das Bankwesen und der Handel litten kurzfristig, doch langfristig führte die Verknappung von Arbeitskraft und Gütern zu einer Neuordnung der Märkte. Kulturell und geistig war der Schwarze Tod ein Schock von ungeheurer Tragweite. Die Vergänglichkeit des Lebens trat mit brutaler Deutlichkeit vor Augen und die Darstellung des Todes fand Eingang in Kunst und Literatur. Totentänze, makabre Fresken und religiöse Dichtungen zeugen von einer Epoche, die von Angst, Buße und gleichzeitig einer neuen, tieferen Religiosität geprägt war. Doch ebenso keimte aus dieser Erfahrung ein kritischer Geist. Wenn weder Kirche noch weltliche Herrscher die Pest aufhalten konnten, wuchs das Misstrauen gegenüber den bisherigen Autoritäten. Der Schwarze Tod war also nicht nur eine medizinische und demografische Katastrophe, sondern ein Wendepunkt für die Gesellschaft des Reiches. Er beschleunigte soziale und wirtschaftliche Veränderungen, schwächte alte Machtstrukturen und hinterließ ein kollektives Trauma, das Generationen überdauerte. Die Narben dieser Jahre prägten das Bewusstsein der Menschen noch lange und flossen in das kulturelle Gedächtnis Europas ein. Spätmittelalterliche Krisen. Das Spätmittelalter im deutschsprachigen Raum war eine Epoche voller Widersprüche. Einerseits knüpften Städte, Handel und Kultur an die Erfolge der vorangegangenen Jahrhunderte an. Andererseits war die Zeit von tiefen Krisen geprägt, die die Grundlagen der mittelalterlichen Gesellschaft erschütterten. Insbesondere das 14. und 15. Jahrhundert standen im Zeichen von Bauernaufständen, Fehden und einer ganzen Reihe wirtschaftlicher wie sozialer Spannungen, die das Reich in eine Phase anhaltender Unruhe führten. Die Nachwirkungen des Schwarzen Todes waren noch deutlich spürbar. Mit dem massiven Bevölkerungsrückgang veränderten sich die sozialen und ökonomischen Strukturen. Viele Adlige und Grundherren verloren Einnahmen, da Felder unbestellt blieben und Abgaben geringer ausfielen. Bauern und einfache Arbeiter hingegen sahen sich in einer günstigeren Position. Ihre Arbeitskraft war rar geworden. Sie konnten höhere Löhne verlangen oder sogar versuchen, sich aus den feudalen Abhängigkeiten zu befreien. Diese Verschiebungen führten zu Spannungen zwischen Herrschenden und Untertanen. Besonders deutlich zeigte sich dies in einer Reihe von Bauernaufständen. Immer wieder erhoben sich ländliche Gemeinschaften gegen die Last von Abgaben, Frondiensten und der Rechtsprechung durch Grundherren. Schon im 14. Jahrhundert gab es erste regionale Revolten, doch sie blieben zersplittert und meist schnell niedergeschlagen. Diese Aufstände deuteten jedoch auf eine wachsende Unzufriedenheit hin, die im 16. Jahrhundert in den großen Bauernkriegen ihren Höhepunkt finden sollte. Parallel dazu erlebte das Reich eine Welle von Fehden. Da es keine starke Zentralgewalt gab und der Kaiser oft nur begrenzten Einfluss ausübte, griffen Adlige und Städte regelmäßig zu Waffengewalt, um Konflikte auszutragen. Die sogenannten Fehdebriefe legitimierten offene Fehden, die jedoch häufig zu Raub, Plünderungen und allgemeiner Unsicherheit führten. Besonders berüchtigt waren die Raubritter, die Reisende und Kaufleute überfielen und ganze Handelswege unsicher machten. Diese Entwicklungen schwächten das Vertrauen in den Adel und stellten die öffentliche Ordnung in Frage. Auch wirtschaftlich geriet das Reich in eine schwierige Lage. Während manche Handelsstädte wie Lübeck, Nürnberg oder Augsburg durch ihre Netzwerke großen Reichtum anhäuften, litten andere Regionen unter Krisen, schlechte Ernten, Klimaveränderungen, man spricht heute von der kleinen Eiszeit. Und wiederkehrende Hungersnöte verstärkten die sozialen Spannungen. Hinzu kamen Währungskrisen und die Unsicherheit durch Kriege und Fehden, die das Vertrauen in die Stabilität der Wirtschaft untergruben. Doch trotz all dieser Probleme blieb das Spätmittelalter auch eine Zeit der Umgestaltung. Die Städte wuchsen weiter und entwickelten eine selbstbewusste Bürgerkultur. Zünfte regelten das Handwerk und Kaufmannsfamilien stiegen zu regionalen und überregionalen Machtfaktoren auf. Die Kluft zwischen Stadt und Land, Arm und Reich, Adel und Bürgertum wurde allerdings immer deutlicher. Kulturell spiegelten sich die Krisen in einer pessimistischen Weltdeutung wider. Themen wie Vergänglichkeit, Tod und göttliches Gericht prägten Kunst und Literatur. Totentänze, Moraldichtungen und apokalyptische Vorstellungen fanden weite Verbreitung. Gleichzeitig wuchs aber auch die Sehnsucht nach Reformen, in der Kirche ebenso wie im gesellschaftlichen Gefüge. Die spätmittelalterlichen Krisen waren somit mehr als nur eine Abfolge von Katastrophen. Sie stellten die über Jahrhunderte gewachsenen Ordnungen in Frage und bereiteten den Boden für tiefgreifende Veränderungen. Was in dieser Zeit an Spannungen entstand, sollte im Übergang zur Neuzeit in neue Bahnen gelenkt werden, durch Humanismus, technische Innovationen wie den Buchdruck und die Suche nach alternativen Lebens- und Glaubensmodellen. Kirchenkritik und Vorreformation. Im 15. Jahrhundert begann sich das geistige und religiöse Fundament des mittelalterlichen Europas spürbar zu verschieben. Die Kirche, die über Jahrhunderte hinweg das zentrale Bindeglied zwischen Himmel und Erde gewesen war, geriet zunehmend in die Kritik. Machtmissbrauch, der enorme Reichtum des Klerus, Ablasshandel und moralische Verfehlungen einzelner Geistlicher führten zu einem wachsenden Unbehagen in weiten Teilen der Bevölkerung. Auch im Reich machte sich dieser Unmut bemerkbar, und Bewegungen, die man heute als Vorreformation bezeichnet, nahmen Gestalt an. Sie bereiteten den Boden für die tiefgreifenden religiösen Umwälzungen, die das 16. Jahrhundert prägen sollten. Ein zentrales Beispiel dieser Strömungen waren die Hussiten, benannt nach dem böhmischen Reformator Jan Hus, der 1415 auf dem Konzil von Konstanz als Ketzer verbrannt wurde, formierte sich in Böhmen eine religiöse Bewegung, die eine Rückkehr zu einem einfacheren, evangeliumsgemäßen Glauben forderte. Sie lehnten die Prunksucht der Kirche ab, kritisierten das Papsttum und forderten, dass Laien ebenso wie Geistliche das Abendmahl in beiderlei Gestalt, auch Brot und Wein, empfangen dürften. Diese scheinbar theologische Detailfrage hatte enorme Sprengkraft, da sie die bestehende kirchliche Hierarchie direkt in Frage stellte. Die Reaktion der Kirche war erbarmungslos. Auf die Hussitenkriege, die nach dem Tod von Jan Hus ausbrachen, reagierte Rom mit Kreuzzügen gegen die böhmischen Rebellen. Doch die Hussiten, die sich in verschiedene Flügel spalteten, von gemäßigten Utraquisten bis hin zu radikalen Taboriten, erwiesen sich als zähe und militärisch innovative Gegner. Mit ihren berühmten Wagenburgen konnten sie wiederholt die Armeen des Kaisers und der Kirche zurückschlagen. Erst nach Jahrzehnten blutiger Konflikte gelang es, einen Kompromiss zu finden, der den gemäßigten Hussiten gewisse Freiheiten einräumte. Die Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen reichten weit über Böhmen hinaus. Das Reich selbst war in die Konflikte verstrickt und die Autorität von Kaiser und Papst erlitt Schaden. Zugleich wuchs das Bewusstsein, dass religiöse Reformbewegungen nicht einfach durch Gewalt zu unterdrücken waren. Viele Menschen im Reich nahmen die Forderungen der Hussiten aufmerksam wahr und sie fanden Resonanz bei Intellektuellen, Theologen und einfachen Gläubigen. Neben den Hussiten gab es auch andere Formen der Kirchenkritik. Mystiker wie Meister Eckhart oder Johannes Tauler predigten eine innigere, persönliche Gotteserfahrung, die nicht an kirchliche Strukturen gebunden war. Laienbewegungen wie die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben suchten ein einfaches, frommes Leben in Gemeinschaft, abseits von Prunk und Dogmatismus. Diese Strömungen verdeutlichen, dass der Hunger nach einer spirituellen Erneuerung in breiten Kreisen vorhanden war. Die Kirche reagierte auf diese Entwicklungen mit einer Mischung aus Repression und vorsichtigen Reformversuchen. Zwar wurden Synoden einberufen und auch Stimmen innerhalb der Kirche forderten Veränderungen, doch der tief verwurzelte Macht- und Reichtumskomplex des Klerus ließ nur wenige echte Anpassungen zu. Stattdessen verschärfte sich das Gefühl vieler Menschen, dass die Institution Kirche ihre eigentliche Aufgabe, die geistliche Führung, aus den Augen verloren hatte. Das 15. Jahrhundert im Reich war also geprägt von einer religiösen Unruhe, die man durchaus als Vorbeben der Reformation verstehen kann. Die Hussitenkriege zeigten, dass die Einheit der Christenheit nicht unerschütterlich war. Mystische Strömungen, Laienbewegungen und eine wachsende Skepsis gegenüber kirchlichen Strukturen bereiteten den geistigen Boden, auf dem ein Jahrhundert später Figuren wie Martin Luther ihre Botschaften verbreiten konnten. Damit markiert die Kirchenkritik des 15. Jahrhunderts eine Übergangsphase. Sie ist Teil des mittelalterlichen Denkens, aber zugleich schon Vorzeichen einer neuen Zeit. Übergang zur Neuzeit. Das Ende des Mittelalters und der Beginn der Neuzeit ist keine scharfe Zäsur, sondern vielmehr ein tiefgreifender Wandel, der sich im 15. Jahrhundert über mehrere Jahrzehnte vollzog und das geistige, kulturelle und wirtschaftliche Leben Europas grundlegend veränderte. Deutschland spielte dabei eine zentrale Rolle, sowohl durch bahnbrechende technische Erfindungen als auch durch die Aufnahme neuer geistiger Strömungen, die das Fundament der alten mittelalterlichen Ordnung erschütterten und den Weg in eine neue Epoche ebneten. Besonders prägend war der Humanismus, eine Bewegung, die ihre Wurzeln in Italien hatte, aber schnell auch im Reich Fuß fasste. Humanisten wandten sich wieder stärker den klassischen Schriften der Antike zu und stellten den Menschen mit seinen Fähigkeiten, seiner Vernunft und seiner Individualität in den Mittelpunkt des Denkens. Diese neue Geisteshaltung brach mit der streng theologisch geprägten Scholastik des Mittelalters und eröffnete Räume für kritisches Denken, Bildung und Wissenschaft. Gelehrte wie Konrad Zeltis oder Johannes Reuchlin trugen den Humanismus nach Deutschland und schufen ein intellektuelles Klima, das später auch die Reformation begünstigen sollte. Eine zweite, nicht weniger revolutionäre Veränderung ging von Johannes Gutenberg aus, der um 1450 in Mainz den Buchdruck mit beweglichen Lettern entwickelte. Bis dahin mussten Bücher mühsam per Hand kopiert werden, was sie teuer und selten machte. Mit Gutenbergs Erfindung jedoch begann eine regelrechte Medienrevolution. Schriften konnten nun in großer Zahl und vergleichsweise günstig verbreitet werden. Dies beschleunigte nicht nur die Verbreitung humanistischer Ideen, sondern führte auch zu einer stärkeren Alphabetisierung und einem gesteigerten Interesse an Bildung. Der Buchdruck war eines der entscheidenden Instrumente, die das Ende des Mittelalters einläuteten und das Denken der Menschen dauerhaft veränderten. Doch nicht nur im Bereich von Bildung und Technik zeichnete sich ein epochaler Umbruch ab. Auch die großen Entdeckungsfahrten, die um 1492 mit der Reise des Christoph Kolumbus in die neue Welt begannen, veränderten die Weltvorstellung der Menschen grundlegend. Zwar wurden die ersten Expeditionen vor allem von Spanien und Portugal getragen, doch auch das Reich profitierte mittelbar. Kaufleute, Gelehrte und Bankiers in deutschen Städten waren bald eng in die neuen globalen Handelsnetze eingebunden. Das Bild der Welt erweiterte sich dramatisch und das alte mittelalterliche Europa, das in erster Linie auf sich selbst und seine Nachbarregionen fokussiert war, wurde Teil einer weltumspannenden Ordnung. Auch im Alltagsleben kündigte sich der Wandel an. Städte wie Nürnberg, Augsburg oder Köln waren nicht nur Handelszentren, sondern auch Knotenpunkte für den Austausch neuer Ideen und Waren. Dort trafen sich Kaufleute, Gelehrte und Künstler, die neue Techniken und Denkweisen verbreiteten. Die Kunst begann, sich stärker an der Natur und am Menschen zu orientieren. Ein Vorzeichen der Renaissance, die in den folgenden Jahrhunderten auch im Reich ihre volle Entfaltung finden sollte. So bildete das Ende des 15. Jahrhunderts den entscheidenden Übergang von der mittelalterlichen Welt, die stark von Kirche, Feudalwesen und ständischer Ordnung geprägt war, hin zur Neuzeit, die von neuen Medien, globalem Austausch, wissenschaftlichem Fortschritt und wachsendem Selbstbewusstsein des Individuums bestimmt wurde. Das Heilige Römische Reich war Teil dieses tiefgreifenden Wandels und stand damit an der Schwelle zu einer Epoche, die Europa in jeder Hinsicht neu formte.